Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Das Theater in Mülheim an der Ruhr hat sich programmatisch ganz neu aufgestellt. Darüber berichten wir gleich. Auch über die Kulturpolitik in Italien, die viele Institutionen beschneidet, und über die Sommerakademie in der Gedenkstätte Theresienstadt. Wir beginnen die Sendung mit einer Filmemacherin und Künstlerin, die auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt hat, auf der Documenta und in vielen wichtigen Museen wie dem Centre Pompidou in Paris. In ihren Arbeiten beschäftigt sich Hito Steierl, promovierte Philosophin, mit den Ursachen des Zerfalls von Demokratien und mit der politischen Dimension von Technologien. Eigentlich wollten wir mit ihr in unserer Gesprächsreihe über Intelligenz sprechen. Hito Steierl wollte aber lieber über künstliche Intelligenz sprechen, mit der sie sich auch in ihrer Kunst und in ihren Texten beschäftigt. Ich habe sie gefragt, was das denn für sie eigentlich ist, künstliche Intelligenz.
Also es ist eine Technologie, es ist auch eine Technologie, die einen sehr irreführenden Namen hat. Also künstlich ist sie durchaus, ob es da um Intelligenz geht, ist eher fragwürdig. Ich würde diese Technologie eher als eine Art Maschinendressur bezeichnen, meinetwegen auch maschinelles Lernen, aber dass das mit Intelligenz wirklich was zu tun hat, glaube ich nicht.
Also ist Intelligenz ein Begriff, der welche Funktion hat in dem Zusammenhang?
Das ist ganz interessant. Ich glaube, auch wenn es um sogenannte natürliche Intelligenz geht, wissen wir eigentlich nicht genau, was eigentlich gemeint ist, beziehungsweise die Bedeutung dieses Begriffs ändert sich mit der Situation. Ein Beispiel: Ich war sehr beeindruckt von der Nachricht, dass kürzlich ein paar kolumbianische Kinder, die einen Flugzeugabsturz überlebt haben, es geschafft haben, mehr als einen Monat allein im Wald zu überleben. Ich halte das für eine außerordentliche Leistung, eine intelligente Leistung. Aber ich glaube nicht, dass sowas mit herkömmlichen Intelligenztests gemessen werden könnte. Das heißt, ich glaube, dass Intelligenz ein sehr fragwürdiger Begriff ist, der auch sehr leicht missbraucht werden kann. Und gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht, kommt ein weiterer problematischer Aspekt dazu, weil wir wissen weder, was Intelligenz in Maschinen noch was Intelligenz in Menschen ist. Der Verdacht liegt daher nahe, dass sozusagen Maschinen ein neuer Standard sind oder werden könnten, an dem menschliche Intelligenz gemessen wird. Und ich glaube, darum geht es auch oft bei künstlicher Intelligenz, dass weniger sozusagen die neuronalen Netzwerke trainiert werden, als die Menschen, die damit umgehen. Das sind diejenigen, die trainiert werden.
Ich finde das Beispiel, was Sie gerade angeführt haben, das ja durchaus auch groß in der Presse war, sehr interessant, weil man vielleicht hier merkt, dass man zwischen Intelligenz und Wissen unterscheiden muss. Wie würden Sie das sehen?
Wahrscheinlich, aber ich meine, ich frage Sie jetzt, wo ist da genau die Trennlinie? Auch Wissen ist ja ein sehr schwammiger Begriff, ja, und ist auch sehr situativ verschieden, je nach Kontext.
Ich meinte das vielleicht dahingehend, dass Wissen in der digitalen Welt sozusagen immer und überall verfügbar ist, aber nicht nachhaltig.
Ist verfügbar, also zum Teil, ich würde auch nicht sagen, in der Gänze. Es gibt ja die meisten Algorithmen zum Beispiel von künstlichen Intelligenzen sind nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, wie sogenanntes Wissen maschinell produziert ist, wissen wir eben nicht. Das ist auch ganz interessant daran. Dass Wissen sozusagen durchdrungen wird und in der Praxis ausgeübt wird, ich denke, das wäre eine mögliche Definition von Intelligenz. Das ist von den herkömmlichen Definitionen eigentlich nicht abgedeckt. Ein Begriff der Praxis gibt es darin nicht wirklich.
Ich würde in dem Zusammenhang, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, auch gerne über den Begriff der Wahrheit sprechen, weil doch sehr viele Menschen wahrscheinlich zu Recht der künstlichen Intelligenz nicht trauen. Und wenn jetzt sogar die Bosse im Silicon Valley anfangen zu warnen vor künstlicher Intelligenz, das ist natürlich auch eine Strategie. Aber was sagt uns das über Wahrheit und künstliche Intelligenz?
Ja, also künstliche Intelligenz hat nichts mit Wahrheit zu tun, sondern mit Wahrscheinlichkeit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es geht auch nicht mehr sozusagen, dass logisch irgendwas deduziert wird in diesen Apparaten, sondern dass statistisch wahrscheinliche und plausible Antworten gefunden werden. Nun ist das Wahrscheinliche nicht unbedingt das Wahre. Es ist sozusagen das oft, was populär ist, was sich durchsetzt, was viel geliked wird und so weiter. Aber es hat sozusagen mit einem Faktum nichts zu tun. Und weil künstliche Intelligenzen auf einer Datenbasis trainiert werden, in der es hauptsächlich um populäre Inhalte geht, die zirkulieren, haben die Ergebnisse, die hinten rauskommen, oft auch nicht sehr viel mit Wahrheit zu tun.
Ich habe nach dem Begriff der Wahrheit natürlich auch deswegen gefragt, weil Sie ja sozusagen als Dokumentarfilmerin angefangen haben, wenn man das so sagen kann. Und da natürlich die Suche nach einer Wahrheit doch eine große Rolle spielt.
Ja, diese neuen Bildgebungsverfahren unterscheiden sich wirklich fundamental von fotografischen Bildgebungsverfahren. Bei fotografischen musste es zumindest in Spurenelementen irgendeinen Anteil von Realität vor der Linse geben. Ein Bild wurde dadurch erzeugt, dass Photonen entweder auf eine Emulsion oder auf einen Sensor gefallen sind. Es war sozusagen eine Angelegenheit großteils von Kausalität. Und das ist jetzt komplett anders bei den Maschinengeneratoren. Ich würde das eher als eine Art statistische Malerei oder sowas bezeichnen, die sich sozusagen aus den latenten Bildräumen dieser Modelle speist. Das hat nichts mehr sozusagen mit einer äußeren Realität zu tun, sondern nur noch mit sozusagen den Trainingsdaten und der Art, wie das Modell dann letztendlich feingetunt wurde. Es sind Illustrationen, das sieht man auch sehr oft an der Ästhetik. Es ist eine Art von Malerei, deswegen schauen diese Bilder auch sehr oft formal sehr konservativ aus und sind sehr oft trainiert auf Comics oder auf Fantasy-Material. Hat mit Fotografie oder Video oder Film überhaupt nichts zu tun.
Jetzt hatte ich es ja vorhin schon gesagt, für Sie ist die politische Dimension von Technik wichtig. Was heißt das denn jetzt für das, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, wir müssen uns fragen, nicht unbedingt, was kann künstliche Intelligenz, ist sie intelligent oder nicht? Das sind auch wichtige Fragestellungen durchaus. Aber was passiert schon jetzt in unserer Gesellschaft als Konsequenz der Einführung dieser Technologien, die gesteuert ist durch Silicon Valley Großkonzernen mit ihren eigenen Interessen? Was passiert damit? Wie wird Gesellschaft damit verändert? Wie verändert sich das Verständnis von Arbeit? Welche Arten von Arbeitsplätzen werden massiv transformiert werden in der nächsten Zeit? Und welche gesellschaftlichen Verwerfungen wird das weiter anfeuern? Das Gleiche natürlich auch für die Informationssphäre. Wir haben in den letzten 10 Jahren mit Social Media erlebt, dass digitale Technologie nicht unbedingt förderlich ist für eine gesellschaftliche Debatte. Diese Technologien tendieren dazu, extreme Inhalte zu privilegieren und denen mehr Aufmerksamkeit einzuräumen als anderen und damit Gesellschaften massiv zu polarisieren, mit Falschinformationen zuschütten und so weiter und so weiter. Das sind ja auch durchaus alles Erfahrungen, die schon gemacht wurden in den letzten 10, 15 Jahren mit sozialen Medien. Jetzt werden diese Grundvoraussetzungen noch einmal radikalisiert durch die Einführung sogenannter künstlicher Intelligenz, die all das noch schneller und billiger macht.
Wenn aber die Realität vielleicht tatsächlich mehr in der digitalen Welt stattfindet, also wenn man in der digitalen Welt eine homogene Gruppe findet, mit der man einverstanden ist, die gleiche, ich sage auch das jetzt bewusst provokativ, Ideologie teilt, ist das dann eine Entwicklung, die überhaupt rückgängig zu machen ist?
Ich hoffe mal. Also sozusagen unter den gegenwärtigen Bedingungen ist sie wahrscheinlich nicht rückgängig zu machen.
Also das heißt, die Politik ist gefragt?
Ja, also ich denke, dass es jetzt Monopole gibt, die einen ungeheuren Einfluss haben auf die Distribution und Zugänglichkeit von Informationen ist ein absolutes Problem, weil da entsteht dann das, was Sie als Filterbubble beschrieben haben oder ich als eine Art Maschinenpsychose, maschinell induzierte Psychose beschreiben würde, dass sich Leute quasi in einer von innen verspiegelten Filterblase gefangen sehen und da nicht mehr rauskommen.
Die Filmemacherin und Künstlerin Hito Steierl zum Thema künstliche Intelligenz, digitale Welten und Wahrheit. Seit die Fratelli d'Italia, die sich selbst als postfaschistische Partei bezeichnen, letztes Jahr die Parlamentswahlen in Italien gewonnen haben und Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin das Land regiert, stehen die Kultureinrichtungen unter Beobachtung, denn die gelten traditionell als links. Führungspersonal und Moderatoren wurden zum Beispiel bei der RAI ausgetauscht, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Italien. Auch der Investigativjournalist Roberto Saviano musste gehen, der seit seinen Mafia-Büchern international bekannt ist, aber seitdem auch Personenschutz braucht. Nun will Kulturminister Gennaro San Giuliano auch das Zentrum für experimentelle Kinematografie umbauen. Was das konkret bedeutet, darüber habe ich mit der Journalistin und Buchautorin Birgit Schönau gesprochen, die seit über 30 Jahren in Italien lebt.
Es gibt noch mehr Beispiele. Das Centro Sperimentale di Cinematografia, das ist die nationale Filmschule. Eigentlich wäre das gar nicht so wichtig. Das sind 74 Plätze. Da werden also Regisseure ausgebildet, Drehbuchautoren und auch Schauspieler. Große Namen sind daraus hervorgegangen, von Antonioni bis zum Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino, auch Claudia Cardinale, weltberühmte Schauspielerin, und andere wie Monica Vitti. Das ist das Symbolische, was da im Vordergrund steht, da die Spitze auszutauschen. Das ist aber nur ein Mosaikstück unter vielen. Also es geht wirklich darum, das wird offensiv betrieben, die angeblich linke Hegemonie in der italienischen Kultur abzuschaffen und alle Plätze neu zu besetzen. Und da ist natürlich die nationale Filmschule, das italienische Kino hat international immer noch einen großen Ruf, besonders wichtig als Symbol.
Was glauben Sie, was hat die Politik denn mit dieser Filmakademie jetzt vor?
Es geht erstmal darum, weitere Posten zu besetzen mit Gefolgsleuten. Da geht es natürlich auch um Geld. Um Geld und Einfluss. Da werden Leute reingehievt, die dann eben belohnt werden mit so einem Posten. Ich glaube, dass man auch dann darauf achtet, wie Filme, ja, was die halt erzählen. Also wenn es um zum Beispiel um Historienfilme geht, um Geschichtsfilme, welches Bild von Italien in der Welt gezeigt wird. Man muss aber immer beachten, auch bei den Besetzungen der Nationalen Filmschule, dass der größte Kinoproduzent in Italien nach wie vor der verstorbene Silvio Berlusconi bzw. seine Erben sind. Diese Umformung des Kulturlandes Italien, das fängt ja nicht erst heute an, sondern das beginnt mit dem Berlusconismus. Mit dem Unterschied allerdings, dass der Filmproduzent und Medienzar Berlusconi immer noch eine gewisse Liberalität zeigte. Also viele, auch Oppositionelle, haben bei ihm publiziert, Filme herausgebracht, auch im Fernsehen gearbeitet. Und das wird jetzt anders. Da werden die Schrauben angezogen. Also alles, was weltbekannt ist, soll möglichst unter regierungsnaher und italienischer Führung stehen. Das betrifft zum Beispiel das Opernhaus in Neapel, San Carlo, das älteste Opernhaus der Welt. Und da ist der bisherige Leiter, ein Franzose, schon abgesetzt worden und ausgetauscht worden durch einen Italiener. Bei den Uffizien läuft der Vertrag des deutschen Direktors Eike Schmidt sowieso aus und wird wahrscheinlich auch nicht verlängert.
Ähnlich wie bei Cecilie Holberg, die ja die Accademia, die Galleria dell'Accademia, auch sehr erfolgreich geleitet hat.
Genau, die Accademia in Florenz, wichtig, weil da der David von Michelangelo steht. Und dann haben wir noch die Scala in Mailand mit einem französischen Direktor, der vom Staatssekretär des Kulturministeriums auch sehr, sehr rüde angegriffen wurde und dessen Posten auch auf der Kippe steht.
Wenn wir jetzt noch mal schauen, was an den Museen los ist. Wir haben schon über Eike Schmidt und Cecilie Holberg gesprochen. Aber interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, dass das Museum für Kunst des 21. Jahrhunderts in Rom ebenfalls neu besetzt wurde, und zwar mit einem Freund der Ministerpräsidentin. Ist das Teil einer nationalkonservativen Politik oder ist das wirklich Geschacher?
Beides das, aber es ist noch mehr. Also es gibt eine bekannte italienische Kunsthistorikerin, Anna Coliva, hat letzte Woche gesprochen von der Journalistokratia, also der Herrschaft der Journalisten. Denn sowohl der Minister San Giuliano als auch der neue Direktor des Maxi, also des Nationalmuseums für zeitgenössische Kunst in Rom, das sind Journalisten. Und die kommen nicht etwa von großen Zeitungen, sondern die kommen von einem kleinen, sehr weit rechts stehenden Kampfblatt, man kann es nicht anders nennen, namens Libero, mit einer Auflage von 20.000 Stück. Das große Problem der Regierung Meloni ist, dass sie eigentlich gar nicht genügend Personal haben, um diese Kulturrevolution zu betreiben. Also es gibt niemanden von Rang, der diesen Austausch der Narrative und der Personalien wirklich ernsthaft betreiben könnte. Deswegen greift man zurück auf Journalisten von diesem rechten Kampfblatt. Die Journalistokratie betrifft auch den neuen Kommissar Italiens für die Frankfurter Buchmesse, wo Italien jetzt im nächsten Herbst ja Gastland sein wird.
Frau Schönau, wenn wir jetzt mal bei dem, was Sie gerade gesagt haben, in die Zukunft schauen und auch die Politik angekündigt hat oder die Regierung von Giorgia Meloni angekündigt hat, weitere Posten in der Kultur von der Politik zu besetzen, was bedeutet das dann? Ich meine, wir sprechen hier von Italien, das ja als das Kulturland gilt.
Ja, Italien bleibt ja weiter das Kulturland, denn Italien hat die meisten Kunstschätze der Welt. Diese neue rechte Kulturpolitik konzentriert sich noch mehr als die vorherigen Regierungen auf die Verwaltung der Kunstschätze. Das heißt, Italien hat einen Kulturhaushalt von ungefähr 2,5 Milliarden. Das ist in etwa so viel, wie Deutschland auch zur Verfügung steht, ja, als Kulturhaushalt. Aber die Ausgaben konzentrieren sich fast ausschließlich auf die Erhaltung der Kunstschätze. Und da geht es jetzt besonders darum, aus diesen Kunstschätzen besonders viel Profit zu schlagen. Also die Erfolgsmeldungen des Kulturministeriums beziehen sich im Moment nur auf die Eintrittspreise der großen Städten wie Pompeji oder Kolosseum und so weiter. Daraus will man möglichst viel Profit schlagen. Man hat einen Eintrittspreis auch eingeführt für das Pantheon in Rom. Das andere ist der Geschichtsrevisionismus, der betrieben wird. Ganz massiv, und zwar über die RAI und man fürchtet auch demnächst über die Nationale Filmschule und die Attacke auf Oppositionelle.
Die Journalistin und Buchautorin Birgit Schönau über die kulturpolitischen Einschnitte in Italien. Knapp 90 Jahre alt ist der Regisseur Roberto Ciulli, aber er leitet das Theater an der Ruhr in Mülheim nach wie vor, seit mehr als 40 Jahren nun. Die Experimentierfreude ist ihm nicht verloren gegangen, denn das Theater hat sich programmatisch neu aufgestellt. Schwindende Besucherzahlen mögen auch ein Grund gewesen sein. Was heißt das jetzt? Das eigene Ensemble spielt in dieser Saison nicht mehr durchgängig, stattdessen gibt es sogenannte Spielinseln für jeweils nur einige Wochen. Dazu Projekte und internationale Kooperation. Rausch lautet das Motto der nun angelaufenen Spielzeit. Zum Start gab es eine Neuinszenierung der Bakrin von Euripides und die Tanzperformance Bromio, das unzerstörbare Leben. Stefan Keim hat sich beides angeschaut.
Installationen, Konzerte und Performances umrahmen die Aufführungen. Das Theater an der Ruhr präsentiert keine normalen Theaterabende mehr, sondern Feste. Die neue Spielplanstruktur ist auch eine Reaktion auf die Veränderung des Publikums. Das Erlebnis steht im Vordergrund. Gleichzeitig will das von Roberto Ciulli vor 42 Jahren eröffnete Haus tiefer und vielschichtiger in die behandelten Themen vordringen.
Überall habe ich meine Feste eingeführt.
Der Gott des Rausches steht auf der Bühne unter freiem Himmel im Raffelbergpark vor dem Theater an der Ruhr. Er trägt Hörner auf dem Kopf, einen Schweif am Gesäß, der bemalte Leib ist nackt. Felix Axel Preisler ähnelt als Dionysos den Darstellungen auf alten Gemälden und setzt damit gleich den Ton der Aufführung. Philipp Preuß inszeniert kein blutleeres Debattentheater, er stellt sich den Herausforderungen einer sinnlichen und gewalttätigen griechischen Tragödie. Die Frauen der Stadt Theben sind Dionysos in den Wald gefolgt und feiern dort Orgien. König Pentheus, Albert Borg erscheint im dunklen Anzug heutiger Machthaber, sieht seine Autorität gefährdet und reagiert.
Wie wir schon kriegen konnten, haben wir gefesselt und eingesperrt. Die anderen werden wir auch noch aus den Bergen treiben und in Eisen legen. Und so diesem irren Bacchusfest ein Ende setzt.
Die Stimme der Vernunft und Ordnung ist ein Diktator, der selbst davon träumt, einmal die Sau rauszulassen und den Thyrsos-Stab zu schwingen. Er schleicht sich in die Berge, um die Frauen zu beobachten und wird von ihnen zerstückelt. Die eigene Mutter reißt ihm den Kopf ab, weil sie ihn für einen Löwen hält.
Ich rate dir, erhebe nicht die Waffen gegen einen Gott.
Bevor das passiert, setzt die Inszenierung einen Break. Ein junger Mann zieht einen weißen Vorhang vor die Szene, begrüßt das Publikum, imitiert den Filmregisseur Werner Herzog, der sich oft mit archaischen Bräuchen beschäftigt hat. Nun kommt die Metaebene zum Stück per Video mit einer Textcollage aus Werken des Philosophen Michel Foucault.
Ich möchte mich auf das konzentrieren, was heute mit uns geschieht, was wir sind, was unsere Gesellschaft ist.
Diese Szene ist zu lang geraten, doch sie hat einen großartigen Clou. Der von Leonard Hugger großartig parodierte Pseudo-Werner Herzog hält den abgerissenen Kopf von Pentheus in der Hand. In diesem Kopf befindet sich eine Kamera und aus der wird das Publikum gefilmt. Dann geht es weiter im Stück mit einer stampfenden, aufpeitschenden Live-Musik, einem überragend spielenden und sprechenden Ensemble, einer mitreißenden Neudeutung des antiken Dramas. Einen Tag später. Das Publikum versammelt sich vor dem Theater und geht 20 Minuten zu einer schäbigen, leerstehenden Fabrik. Man darf erst eintreten, wenn ein Wächter die Genehmigung erteilt. Auf mit Tannenzweigen übersäten Treppen geht es rauf in den vierten Stock. Dort beginnt ein seltsames Ritual. 11 Menschen stehen auf, schauen sich an, lange geschieht wenig. Dann wird die Musik langsam schneller. Es kommt Bewegung in die Gruppe, bis schließlich Arme durch die Luft fliegen, Körper beben, sich das Ensemble in einer Art Trance tanzt. Es gibt keine Erklärung, um was für eine Gruppe es sich handelt. Sie ist einfach da. Bromio, das unzerstörbare Leben, heißt die Performance von Simone de Rai und Marta Ciappina. Sie gehören zum italienischen Kollektiv Anagor, das regelmäßig am Theater an der Ruhr arbeitet. Es gibt nur einen kurzen Text, Ratschläge für ein Elternteil, wie man mit einem Kind nach einem Todesfall umgehen soll. Alles andere bleibt der Fantasie des Publikums überlassen. Ein geheimnisvolles Stück, das alleinstehend unbefriedigend sein könnte, aber im Zusammenhang mit dem Rauschprojekt und den Backchen wirken die Bilder und die Energie des Ensembles nach. Im Theater an der Ruhr könnte gerade eine neue Form der Dramaturgie entstehen, eine faszinierende Fokussierung des Spielplans. Da war schon ziemlich viel Rausch am Eröffnungswochenende.
Rausch und Neustart im Theater an der Ruhr in Mülheim, Stefan Keim berichtete. Wir schauen nach Tschechien. Das ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt ist heute eine Gedenkstätte. Auf dem Gelände gibt es mehrere Museen und Erinnerungsräume. Da Theresienstadt als Vorzeige-KZ für die Nazi-Propaganda diente, konnten Künstlerinnen und Künstler zumindest eingeschränkt arbeiten. Viktor Ullmann schrieb hier unter anderem Der Kaiser von Atlantis. 1944 wurde Ullmann in Auschwitz ermordet. Um an diese Schicksale zu erinnern, veranstaltet die Gedenkstätte Theresienstadt eine Sommerakademie für Studierende aus Tschechien und Deutschland. Dieses Jahr widmet sich die Theresien Summer School der vergessenen Komponistin Rachel Danziger. Marianne Ahlweis war vor Ort.
Es sind die ersten Proben für die Dorfkontess von Rachel Danziger van Emden. Die Griechin Nefeli Spiropoulou von der Hochschule für Musik und Tanz Köln hat gerade erst ihren Gesangspartner kennengelernt. Doch das Duett ist schon jetzt ihre Lieblingsstelle.
Es ist wirklich ein so reiner Ausdruck von Liebe und von Hoffnung. Man kann schon bekannte Elemente finden und hören, aber schon was Einzigartiges.
Es sind auch die ersten neuzeitlichen Proben dieser Operette aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Handlung ist Unterhaltung pur. Ein Erbprinz muss eine Prinzessin finden, aber die will ihn erst testen und verkleidet sich als Dorfkontess. Die Musik ist eine Mischung aus Wiener und Berliner Operette plus Richard Wagner. Das Stück wurde weltweit ein Hit. Über die deutsche Uraufführung 1910 im Berliner Thalia Theater schrieb selbst die New York Times und feierte dessen Schöpferin, die Jüdin Rachel Danziger.
Der Mantel der Geschichte ist manchmal gnadenlos. Gerade was das Komponieren von Frauen angeht, ist er gnadenlos. Wir kennen zwar heute Opernkomponistin der Zeit, Ethel Smyth, dass aber Frauen noch Operetten schrieben, ist an weiten Stellen unbekannt. Und Rachel Danziger ist sicherlich eine der bekanntesten der Zeit gewesen, aber mitnichten die einzige.
Sagt Kai Hinrich Müller. Er leitet die internationale Sommerschule in Prag und Theresien. Bei Recherchen speziell zu Künstlerinnen in dem Konzentrationslager im damaligen Theresienstadt stieß er in einem Nazi-Lexikon auf den Namen der gebürtigen Niederländerin, die lange in Berlin lebte.
Ihre Kinder selbst wurden nach Theresienstadt deportiert. Sie selbst konnten jetzt nachweisen, gelangen scheinbar kurz vor der Flucht nach Großbritannien.
Dort starb die Komponistin mehrerer Operetten und von Filmmusik, vermutlich ein Jahr nach Kriegsende. Die Noten der Dorfkontess entdeckte Müller in einem Archiv in Baden-Württemberg und arrangierte eine Best-of-Version für 5 Stimmen plus Klavier. Die Studierenden von 4 Hochschulen aus 3 Ländern treffen sich während der Sommerschule auch mit Doktorandinnen aus Tschechien, mit Vertretern der jüdischen Gemeinde und sie besichtigen die Gedenkstätte Theresienstadt.
Man muss das erleben, weil es ist was so Wichtiges in unserer Geschichte. Und natürlich Musik und Kunst ist immer eine Kraft, aber egal was wir lesen, egal was wir lernen, wir können uns nicht vorstellen, wie damals da war.
In ihrem angeblichen Vorzeige-KZ erzwangen die Nazis Kulturaufführungen, zum Beispiel von der Kinderoper Brundibar. Daraus schöpften die Häftlinge jedoch auch Kraft. Die Oper von Hans Krasser überlebte den Holocaust, sie wird noch heute aufgeführt. Und das erhofft sich der Musikwissenschaftler Müller auch von den wiederentdeckten Werken der bisher 3 Jahrgänge der Theresiener Sommerschule. Sie ist Teil des groß angelegten deutsch-tschechischen Projekts Musica non grata und holt Musik, die den Nazis als unerwünscht galt, zurück auf die Bühnen der Prager Oper und des Nationaltheaters. Die Kurzfassung der Dorfkontess, zu hören beim Abschlusskonzert in der Deutschen Botschaft in Prag, steht jedenfalls kommendes Jahr etwa schon in Wien und Dresden auf dem Spielplan.
Marianne Allweis über die Theresien Summer School und die vergessene Komponistin Rachel Danziger. Es bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und die beginnen heute mit 2 Todesmeldungen.
Zum einen ist der US-amerikanische Schauspieler Ron Cyphers Jones gestorben, 66-jährig nach langer Krankheit, wie das Branchenmagazin Variety berichtet. Jones war bekannt für seine Rolle in der US-Serie This Is Us, Das ist Leben. Für die gab es 2-mal einen Grammy. Jones spielte auch in Filmen mit Eddie Murphy und in der Regie von Woody Allen sowie am New Yorker Broadway. Auch die US-amerikanische Komponistin Gloria Coates ist tot. Wie ihre Tochter auf Facebook mitteilte, starb die Komponistin gestern im Alter von 84 Jahren in München. Dort lebte sie mehr als 50 Jahre lang als Pionierin der neuen Musik. So war sie die erste Komponistin, die in der Serie der Münchner Musica Viva-Konzerte gespielt wurde. Von Gloria Coates gibt es 16 Sinfonien, eine Bühnenmusik zu Jedermann und viele Werke für Streicher. Sie interessierte sich besonders für Mikrotonalität. Ständige Glissandi waren ihre Spezialität. Hier Gloria Coates darüber in einem Interview mit dem Deutschlandfunk anlässlich der Uraufführung ihres 9. Streichquartetts 2008.
Ein Glissando ist the myriads, die tausende kleine Mikrointervallen zwischen unseren Tönen. Wenn wir sprechen mit Mikrointervallen. Vielleicht ein bisschen schwer, wenn man nicht so gewohnt ist, aber vielleicht in 20 Jahren, es wird nicht so schwer. Die Obertonen verschwinden und am Ende das alles verschwindet.
Und das hat sich mit dem Kreuzerquartett London dann so angehört. Musik der gestern verstorbenen Gloria Coates. Es gibt Details zur Nutzung des Kulturpasses für 18-Jährige. Wie ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Roth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mitgeteilt hat, wird das Guthaben von 200 € am häufigsten für Bücher ausgegeben, 106.000 Mal bislang. Es folgen Kinotickets mit rund 81.000 Reservierungen. Weit dahinter Konzerte und Bühnenveranstaltungen. Zusammen wurden sie bislang knapp 30.000 Mal gebucht. Abgeschlagen Museen und Parks, die etwa 1.400 Mal reserviert wurden. Auch Musikinstrumente, Tonträger und Noten bleiben die Ausnahme. Mit dem Kulturpass will die Bundesregierung die Kulturszene nach der Corona-Pandemie stärken und Jugendlichen den Zugang zu kulturellen Angeboten erleichtern. Sie müssen Jahrgang 2005 sein.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Die spanischen Frauen sind die besten Fußballerinnen der Welt. Mehr zum Ende der WM gleich in den Informationen am Abend mit Daniel Heinrich nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.